Radio 1.
Jetzt kommen wir zu einem Buch, das über allen anderen leuchtet, wie der Stern über Bethlehem es den Heiligen Drei Königen getan hat. Und dieses Buch leuchtet so kosmisch schön, weil es von den Sternen handelt. Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit heißt der Prachtband, Ergebnis einer jahrelangen weltweiten Forschungsarbeit, die der österreichische Universaldichter Raoul Schrott geleistet hat. Und mit dem sprechen wir jetzt.
Hallo.
So ein Buch hat es noch nie gegeben. Ein Buch, das zeigt, was 17 Kulturen der Menschheit von den Inuit im Norden über die Tuareg in Afrika bis hin zu den Aborigines in den Sternen sahen und sehen. Was hat sie denn dazu bewegt, den Sternenhimmel aus den Augen und aus den Perspektiven all dieser verschiedenen Kulturen betrachten zu wollen?
Ja, zunächst eigentlich nur der poetische Gestus, der darin zum Ausdruck kommt, dass jede Kultur in denselben willkürlich verstreuten Punkten der Sterne immer wieder etwas anderes sieht, mit einer Fantasie, die einem fast den Glauben an das Gute in der Menschheit zurückgibt. Und die Entdeckung war eigentlich irgendwann mal im Studium aus reiner Ignoranz die Überraschung, dass die alten Ägypter Sternbilder hatten, wie das große Nilpferd, einen gesperrten Stier, Krokodile, die überhaupt nichts mit dem uns bekannten Himmel zu tun hatten. Und dann habe ich das immer wieder über die Jahre so hinweg gesammelt, wieder eine Publikation war über Sternbilder der Aborigines oder der Inka oder der Maya. Und dann kam die Einsicht eigentlich, dass es bei den noch lebenden Kulturen, also bei den Indigenen, dass das Wissen um ihren eigenen Sternenhimmel verloren geht. Und dass man das eben bewahren muss. Man hätte so ein Buch eigentlich am besten vor 100 Jahren machen sollen, dass das Wissen noch relevant war. Und deswegen habe ich mich jetzt auf 17 Kulturen beschränkt. Das ist das Minimum, mit dem man einmal rund um die Welt kommt, bei denen sich der Sternenhimmel in seiner Dreifaltigkeit noch möglichst vollständig rekonstruieren lässt. Dreifaltigkeit heißt also die Sternbilder. Aber dann bin ich schnell drauf gekommen, nee, das genügt nicht. Ich muss auch die Sternsagen sammeln. Weil die den Ethos einer Gesellschaft vermitteln, die Tabus, was man darf, was man nicht darf. Und dann dazu aber auch die Weltschöpfungsmythen, weil die eben erklären, wie die Sterne entstanden sind, Sonne und Mond und die Planeten und die Figuren an den Himmel kamen. Also das war dann wirklich eine sehr spannende ethnologische, anthropologische Arbeit, bei der die erste Einsicht zu meiner Überraschung war, dass jeder Sternenhimmel seine Kultur darstellt. Die stammen ja aus einer Zeit vor der Schrift. Da waren die Bilder, die man am Himmel sah, die einzige Möglichkeit, als Gedächtnisstütze zu funktionieren, um dieses Wissen von Generation zu Generation weiterzugeben. Ähnlich wie bei uns die Glasmalereien in den Kirchen für die Leute, die nicht lesen und schreiben konnten, wo man die Bilder, also die Geschichten sieht und der Priester auf der Kanzel, der dann erzählt. Also ähnlich muss man sich das vorstellen, ist heute noch bei den Aborigines so, dass die Mädchen und die Jungen getrennt in Gruppen 3 Monate lang, Mai bis Juli, rausgehen mit dem Lehrer und anhand von den Bildern im Himmel lernen, also wie eine Lehrtafel, wie ihre Gemeinschaft funktioniert.
Die Beobachtung des Sternenhimmels hatte ja für die Menschen der frühen Kulturen auch durchaus praktischen Wert für die Landwirtschaft, die Navigation. Warum kann man sich an einer auf den ersten Blick so verwirrenden Vielzahl von Dingen wie den Sternen eigentlich besser orientieren als an der Sonne?
Das ist ein schönes Argument. Also das Problem ist nicht nur die Landwirtschaft, da wird es dann ganz intensiv. Das Problem ist auch schon für Jäger und Sammler da. Die müssen zu bestimmten Perioden des Jahres, in denen also die Lachse laichen, die Rehe werfen, die Bonito-Schwärme kommen, die Preiselbeeren oder die Datteln reif sind, müssen die vor Ort sein. Die müssen dorthin wandern und die müssen genau wissen, wann. Dazu braucht man Kalender. Sonne funktioniert nicht richtig, da kann ich den längsten und den kürzesten Tag bestimmen, so wie jetzt Weihnachten, Wintersonnenwende. Das hilft mir, das Jahr in zwei Hälften einzuteilen. Vielleicht noch zwei dazwischen mit den Tag- und Nachtgleichen, aber das ist zu wenig genau. Mond, überall in allen Kulturen werden die Monate nach den Namen für den Mond benannt. Das bietet sich an, also diese 29 Tagesperioden, wo er voll wird und wieder abnimmt. Bloß das Problem ist, einerseits die Mondmonate gehen mit dem Sonnenjahr nicht überein. Man muss also überall dann früher oder später Schalttage einschalten, die überall als unheimlich gelten. Vor allen Dingen aber Der Mond geht ja jeden Tag in einer anderen Phase, in einem anderen Ort auf. Das heißt, er braucht eigentlich so in etwa 18 Jahre, bis er in derselben Phase an derselben Stelle wieder aufgeht. Da also die Periode zu bestimmen, wann die Lachse kommen, das funktioniert nicht. Aber die Sternbilder. Folgendes. Die Sternbilder sind weltweit durchschnittlich in etwa 30 Grad groß. Das rührt aus einer wahrnehmungspsychologischen Komponente, dass wir mit einem Winkel von 30 Grad in der Lage sind, Dinge als einheitlich wahrzunehmen, ohne dass das Auge jetzt groß nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links hüpfen muss. Und 360 Grad des Himmels dividiert durch 30 Grad gibt die 12 Monate, die wir heute haben. Das heißt, je nach Beobachtung, eine Kultur beobachtet da, wo die Sternbilder vom Himmel runterkommen, auf die Erde, die andere, wo sie früh morgens aufgehen. Aber auf jeden Fall habe ich da jetzt ein Sternbild stehen, 30 Grad, das quasi für einen Monat gut ist. Und weil sich der Himmel jeden Tag 4 Minuten ein bisschen mehr rausdreht, kann ich also bestimmen, okay, jetzt fängt das Monat an, da sehe ich den obersten Rand, wenn ich in der Mitte bin, ist die erste 15-Tages-Periode, wenn es unten und wenn das nächste kommt, sind es 30 Tage um. Und damit komme ich natürlich auf diese Perioden hin, die für mich als Jäger und Sammler wichtig sind. Umso wichtiger dann bei der Landwirtschaft, wo ich ja wissen muss, wann muss ich das Feld vom Unkraut befreien, wann muss ich pflügen, wann muss ich säen, zu früh oder zu spät verdirbt mir alles. Und das ist dann essentiell wichtig geworden, denn ohne Landschaft keine Tempelwirtschaften, ohne Tempelwirtschaften keine Steuern, ohne Steuern keine Zahlzeichen, aus denen sich die Schriftzeichen entwickelt haben, ohne Landwirtschaft keine Sesshaftigkeit, keine Städte, keine Zivilisation. Also das war, für die war also der Himmel, für die Jäger und Sammler, so quasi für die Menschen seit den letzten Zehntausenden von Jahren, war der Sternenhimmel quasi ein Allzweck-Tool, mit dem ich auf der einen Seite kollektive Identität lernen kann, erweitert davon religiöse und Heilfunktionen und die ganze Astrologie, die man davon ableitet, die ganze Kalendarik, die überlebenswichtig ist, und Navigation. Also das sind die 4 Funktionen des Sternenhimmels, die das also wirklich zu einem Überlebensinstrument für die Menschheit gemacht hat, die also wirklich zivilisationsfördernd war.
Ihr Atlas zeigt 800 verschiedene Sternbilder aus 17 Kulturen, das haben Sie schon erwähnt. Nennen Sie doch mal 2, 3, die Sie besonders schön, besonders rätselhaft oder überraschend finden.
Also das sind so viele. Also das war wirklich, ich habe am Anfang gedacht, sowas wie die 7 Sterne von unserem großen Wagen, das wird doch jede Kultur als Einheit wahrnehmen, überhaupt nicht so. Die einen sehen, was weiß ich, die Maya sehen im Knick, den unsere Deichsel macht, den Schwanz, also das Gefieder von einem Papageien. Die Araber sehen darin eine Totenbahre, die Eskimo sehen darin ein Rentier, die Navajo sehen darin einen Mann, der eine so zornige Frau hatte, die in ihrem Wutanfall ihm das Bein gebrochen hat, das nie mehr wieder richtig angewachsen ist. Deswegen hat er jetzt dieses schiefe Bein der Deichsel und seitdem muss er froh sein, dass er rund um den Nordpol hinken darf, jeden Nacht
ums Haus raus. Die Geschichte werde ich nie wieder vergessen.
Und da gibt es natürlich, also das, was alle Kulturen gemeinsam haben, ist einerseits der Blick hoch, der Ehrfurcht erweckt. Mhm. Und also deswegen sieht keine Kultur da oben irgendetwas Belangloses. Und dann gleichzeitig der Blick, der ebenfalls Demut für die eigene Position erweckt. Also da kommt sich jeder wirklich, egal in welcher Kultur, klein vor. Und es gibt ein paar Kuriositäten. Bei den Chinesen, die hatten einen sehr totalitären Himmel, ähnlich wie die alten Ägypter, war also alles für die Herrschaft konstruiert und alles, der ganze Kaiserpalast, die Beamten, die Hofdamen, die Höflinge, die Soldaten, die Generäle, all das musste am Himmel sein, damit der Himmel oben die Erde unten legitimiert. Deswegen haben die oben auch eine Toilette gehabt, einen eigenen Donnerbalken mit einem Flechtwerk für die Sicht und kleine Sternchen für die Exkremente. Haben auch die Maori einen riesigen Donnerbalken, wie man bei uns sagt, also so ein Plumpsklo am Himmel gehabt. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo man jetzt sagen kann, na gut, das geht ein bisschen in die menschlichen Niederungen. Aber ansonsten ist es also, jeder Himmel war völlig anders. Dadurch, dass jeder Sternenhimmel die wichtigsten Urahnen, Helden und Götter dann Tiere und Pflanzen und Objekte darstellt, die eine Kultur definieren und alle Kulturen anders eigentlich funktionieren, konnte man so über quasi das Bildlexikon der Sternbilder mit den Geschichten der Sternsagen und den Weltschöpfungsmythen eigentlich eine Kultur am schnellsten darstellen, sodass ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie man über die Babylonier oder die alten Ägypter oder die Chinesen reden kann, ohne zu wissen, was die am Himmel gesehen haben, weil das die halbe Welt war. Mhm. Und da war also wirklich jeder Himmel sowas von super spannend. Das hat mich wirklich am Arbeiten gehalten, weil sonst diese 1300 Seiten waren ja jetzt nicht gerade Punkt, Punkt, Punkt.
Wenn wir in den Anführungsstrichen unseren Sternenhimmel schauen über Mitteleuropa, dann sehen wir ja den griechisch-römischen Sternenhimmel. Die Planeten sind benannt nach römischen Göttern. Die Sternbilder kommen aus der griechischen Mythologie. Was können wir denn da über unsere Kultur lernen?
Also zunächst, dass unser Sternenhimmel völlig atypisch ist. Wir haben einen Sternenhimmel, der ein Produkt einer kulturellen Aneignung über drei verschiedene Kulturen ist. Das heißt, 90% unserer Sternbilder wurden aus Mesopotamien übernommen, 3 aus dem alten Ägypten, ein paar ursprünglich griechische blieben übrig. Warum? Weil die Mesopotamier das erste allumfassende Weltdeutungssystem erfunden haben, die Astrologie. Das eine Suche nach Kausalitäten war, so gut man das damals eben konnte. Also Astrologie, muss man vorhin sagen, ist ein riesiger Quatsch. Aber damals war das prestigeträchtig, deswegen haben die Griechen die Figuren übernommen, weil darin ja die wirkmächtigen Sterne waren, haben aber für die jeweiligen Figuren, die bei den Mesopotamiern, bei den Babyloniern Götter waren, völlig neue Namen erfunden. Das Problem dabei war, die haben das so spät übernommen, dass es am Himmel dort oben jetzt keinen Sternbild des Zeus, der Hera, des Apoll, der Artemis, der Athene gibt, sondern die mussten lauter Figuren erfinden, die da irgendwie in den längst existierenden griechischen Pantheon, die man da reinschwindeln konnte. Also Cassiopeia oder Orion, also völlig belanglose Figuren. Dann ist dieser Himmel von den Römern übernommen worden. Dann wurden diese Sternbilder immer noch aufgrund der Wirkmächtigkeit der Astrologie von den Arabern übernommen, so sagen wir mal 7. 8. Jahrhundert nach Christus, die, um die neuen Sternbilder zu finden, die sie mit den Namen ihrer eigenen Sterne benannt haben. Deswegen haben wir also lauter arabische Namen, Aldebaran etc., Betaigeuzes, eine Verballhornung von Yad al-Yauza, die Hand der Frau in der Mitte, die eine Geburtsgöttin war, die die arabischen Frauen bis in die Neuzeit, trotz des ganzen Verbots durch den Islam, am arabischen Himmel gesehen haben, also im Orion als Frau mit gespreizten Beinen, die ihr Geschlecht zeigt, weil sie eben die Geburtsgöttin ist, daneben ein Sternbild für Jungfernhäutin und alles. Und dann kommt das Ganze nach Europa und wir übernehmen das vor allen Dingen so im Süddeutschland, so um 1000, immer noch der Wirkmächtigkeit der Astrologie wegen und dann passiert etwas. Wir hatten also, wie die Himmelsscheibe von Nebra zeigt, ganz, ganz sicher einen eigenen Sternenhimmel mit eigenen Sternbildern. Und der ist dann überschrieben worden mit diesen mesopotamisch, griechisch, römisch, arabischen Sternbildern, immer noch der Astrologie wegen, die ja bis Wallenstein oder bis zu den Friseurzeitschriften heute wirkmächtig ist. Und von unserem eigenen Himmel lässt sich, weil das wäre ein schönes Projekt gewesen, eigentlich nichts mehr rekonstruieren, außer man weiß, die Plejaden hießen mal Gluckhenne und die Milchstraße, das ist die Vorstellung eines Weges, ist quasi eine lokale Vorstellung, denn die Griechen und die Römer, die sahen da nur mehr ausgeschüttete Milch. Mhm. Ansonsten wissen wir nichts mehr von dem Himmel, den wir hatten, weil der eben durch das Christentum, durch kulturelle Aneignung eigentlich zu uns kam.
Rauschraut, wenn man Ihnen so zuhört, dann wünscht man sich fast mal eine Nacht unterm Sternenhimmel mit Ihnen zu verbringen und live erzählt zu bekommen, was man da sieht. Aber viele von uns leben in Großstädten. Wir sehen die Sterne teilweise gar nicht mehr richtig. Wir haben auch so die Verbindung verloren zu diesen ganzen Orientierungsmöglichkeiten, die Sie uns bieten. Ist Ihr Buch auch ein Versuch, diese Verbindung wiederherzustellen?
Klar. Und es ist auch die Frage, ab wann das eigentlich auftaucht. Also es beginnt mit der industriellen Revolution und der künstlichen Beleuchtung in den Städten, dass man das nicht mehr sieht. Und ich denke mir manchmal, das Schöne an all diesen Sternenhimmel ist, dass da Mensch und Natur und Kosmos, dadurch, dass es eine Funktion und eine Pragmatik hat, irgendwie so ein schönes Naturverhältnis widerspiegeln, dass wenn wir uns das heute wünschen, dann kommt das immer so mit esoterischen und mystischen Untertönen so daher, ist immer ein bisschen verschwurbelt im Grunde genommen. Da hat es aber eine schöne Natürlichkeit, eine schöne Funktionalität. Und ich denke mir manchmal, wenn wir auf dem Weg nach Hause noch die Sterne sehen würden, dann wären wir vielleicht nicht in dieser Blase gelandet, in der wir heute sind, wo sie glauben, es gibt nur uns und uns steht alles zur Verfügung. Das ist das eine. Und das andere ist, also die Sternbilder, die gehören also sicherlich zu den ältesten Kunstprodukten der Menschheit, sind sicherlich so alt wie die Felsmalereien. Also das ist ein Stück Menschheitsgeschichte von 60.000, 70.000 Jahren, die man sich anhand von diesen 17 Sternenhimmeln erschließen kann. Aber das, was die Sternbilder eigentlich sind, muss man sich mal vorstellen. Das sind die Sterne, von denen wir heute wissen, dass sie in einem immens großen, leeren, lebensfeindlichen, unausdenklichen Universum sind. Weiteste, was man mit freiem Auge sieht, ist der Andromeda-Nebel. Der ist 1,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, die Nachbargalaxie. Also das sind unmenschlichste Distanzen. Und aus ein und denselben Sternen lesen wir Bilder heraus, in die wir unsere eigenen Geschichten hineinprojizieren. Unsere kleinen, kleinen menschlichen Belange. Also ich kenne kein Kunstwerk, das so gewaltig ist, weil es so einen riesigen Spagat macht zwischen ja, kosmischer Indifferenz, aus der wir eine humane Differenz machen wollen. Und das, was wirklich Erhabenes, Erschreckendes, aber auch Wunderschönes.
Und ich kenne kein Buch, das all das so wunderschön darstellt wie Ihres. Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit ist im Karl-Hanser Verlag erschienen. Vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag zur Menschheitsgeschichte.
Ich danke. War mir ein Vergnügen.
Tschüss.